Herzlich willkommen in der Christusgemeinde Emmendingen.
Weil es so schön ist, noch einmal, der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Ich könnte das doch den ganzen Tag so machen. Und das wäre Predigt genug. Amen. Amen. Es ist eine schöne Reaktion und in der Moderation haben wir vorhin gehört, wenn das ist der Tag, warum wir überhaupt hier sind. Also wenn es diesen Tag nicht gäbe, dann gäbe es diese Gemeinde nicht, dann gäbe es die ganze christliche Bewegung nicht auf dem ganzen Globus. Es ist ein ereignisreicher Tag, ein herrlicher Tag, wo wir das Entscheidende feiern, dass unser Herr auferstanden ist und nicht im Tod geblieben ist. Dass er den Tod besiegt hat, dass er die Sünde besiegt hat, dass er den Teufel besiegt hat und dass er uns eine ewige Hoffnung gibt. Aber die Reaktion, die wir eben gerade so fröhlich hatten, die war am damaligen Ostermorgen nicht so spontan da. Das war nicht auf den Lippen der Jünger, als die Rede davon war, dass etwas Ominöses, Wunderbares geschehen ist, dass Engel sagen, der Herr ist auferstanden und das Grab ist jetzt wirklich leer und es bleibt auch leer. Vielmehr erfüllte die Jünger damals, im Gegensatz zu heute, Erstaunen, überheblicher Zynismus und Zweifel. Es heißt, als die Frauen, Jesus hat die Frauen als erstes damit beschenkt, dass sie von ihm erzählen, die kommen dann zu den Jüngern, zu den Aposteln und dann heißt es, und diese Reden erschienen ihnen wie Geschwätz und sie glaubten ihnen nicht. Könnt ihr euch das vorstellen, dass dort Männer sitzen und Frauen zuhören und sagen, das ist doch Geschwätz, unmöglich, dass man zu so einer Überzeugung kommen könnte. Was? Das ist schon krass, es ist nur Geschwätz, es ist nur Gelaber, es ist nur Gerede. Das kannst du nicht für voll nehmen, was die Frauen da von sich geben. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass der engste Kreis von Jesus zusammensitzt. Irgendwie in Erwartung oder auch Nicht-Erwartung, wahrscheinlich sehr gemischte Gefühle, voller Hoffnung, aber auch Resignation. Und dann kommt diese Botschaft in ihr Raum, in ihren Raum hinein. Und Jesus hat seine Jünger darauf vorbereitet. Immer und immer wieder hat er davon erzählt. Meine Lieben, ich werde sterben, das wird keine Überraschung sein. Für euch schon, für mich nicht. Ich sage es euch im Voraus und ich sage euch, dass ich nicht im Grab bleiben werde, sondern dass ich mächtig auferstehen werde am dritten Tag. Er hat ihnen nicht gesagt, irgendwann wird irgendetwas in euren Herzen passieren und ihr werdet dann irgendetwas registrieren, sondern am dritten Tag werde ich aus diesem Grab auferstehen. Er hat sie darauf vorbereitet, dass sie wissen können, wenn am dritten Tag irgendetwas los ist, dann ist es das, was er ihnen vorausgesagt hatte. Aber was machen dann zwei dieser Jünger an diesem dritten Tag? Zwei von ihnen, wir lesen in Vers 13 und 14, und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt, das ist eine alte Maßeinheit, 11 Kilometer. 11 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über das, was sich zugetragen hatte. Statt sich gemeinsam auf den Weg zu begeben zum leeren Grab, um selber zu schauen, was dort passiert ist, und Großes für diesen Tag zu erwarten, machen sich beide vom Acker. Die gehen, nicht am vierten Tag, sondern am dritten Tag fangen sie schon an, das Weite zu suchen. Und wir sehen hier, dass sie rege diskutieren. Sie reden miteinander. Sie tauschen sich aus. Sie spielen Depri-Ping-Pong. So eine Depression folgt der nächsten. Eine Resignation folgt der nächsten. Ich erzähle dir mal von meiner Hoffnungslosigkeit. Du mir von deiner. Und die bleiben da in so einer Spirale, die nicht aufwärts geht, sondern sie immer tiefer sinken lässt. Sie haben sich nichts anderes zu erzählen, als einfach nur Enttäuschung. Und ich finde es interessant, sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Diese beiden haben ein Problem. Sie bleiben die ganze Zeit nur bei sich. Sie sind nur mit sich selbst beschäftigt, mit ihrem eigenen Empfinden und tauschen nur das aus, was sie in sich selber finden. Das sind zwei Personen, die wie auf offener See sind, ohne Halt und ohne Anker. Und sie sind verloren in ihrer Depression. Sie sind verloren in ihrer Hoffnungslosigkeit. Sie sind ziellos unterwegs. Wir finden hier noch nicht einmal den Ansatz darüber, dass noch irgendein Funken Hoffnung wäre in dem Text. Nichts zu finden. Es ist noch nicht einmal irgendwie eine Klage zu Gott dort zu sehen, sondern sie reden nur miteinander. Sie bleiben nur auf der Horizontale. Da ist keine Bewegung in die Vertikale hin zu Gott. Wenigstens ein Ausruf zu Gott. Warum das alles, Herr? Gib uns mal bitte eine Antwort für das, was wir hier erleben. Sie bleiben nur auf dieser Ebene und tauschen Hoffnungslosigkeiten aus, die sie nicht herausbringen aus ihrer Situation. Ihr Miteinander gleicht einem Gespräch von Menschen, die irgendwie gar keine Glaubensbeziehung haben, die gar keine Gottesbeziehung haben in ihrem Leben. Die unterscheiden sich von niemand anderem in diesem Land. Eigentlich sind das Leute, die es hätten besser wissen müssen. Die haben doch irgendwie eine Beziehung zu Gott. Die haben doch krasse Dinge erlebt. Wenn du unsere Gemeinde besuchst, weißt du, dass wir durch das Matthäusevangelium durchreiten, Vers für Vers. Hey, diese Jünger haben heftige Dinge erlebt mit Gott. Und trotzdem bleiben sie nur bei sich stehen. Kommen noch nicht mal auf die Idee, irgendwie Gott zu Rate zu ziehen für das, was dort passiert ist. Ab Vers 15 lesen wir weiter. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Ich finde Jesus so mega gut. Wenn ich mir eine Geschichte überlegen würde, ja, und einen Jesus zeichne, dann würde ich ihn nicht so präsentieren. Ich finde es so krass, wie Jesus diesen Menschen nahe kommt. Aber vor allem ist interessant hier zu sehen, dass ausgerechnet die Weggefährten von Jesus, selbst wenn er an ihrer Seite ist, mit ihnen spricht, sie ihn nicht erkennen. Also wenn jemand Jesus erkennen sollte in diesen Tagen, dann die Weggefährten, die Freunde, die er ins Vertrauen genommen hat, denen er viele Dinge erklärt hat über viele Jahre. Niemand kannte so intim Jesus wie seine Gefolgschaft, seine Jünger, der engste Kreis. Aber das sind Menschen, wenn Jesus an ihrer Seite steht. Sie sehen ihn nicht, sie erkennen ihn nicht. Kennt ihr solche Aussagen wie: Wenn Jesus, wenn er wirklich von den Toten auferstanden ist, wenn Jesus mir begegnen würde, dann würde ich auch glauben. Und dann würde ich auch ein Christ werden, so wie du. Wenn das geschehen würde in meinem Leben. Meine Lieben, das ist ein Mythos. Das ist eine Ausrede. Das ist eine Vorstellung, dass wenn wir ihn nur sehen, dann werden wir schon glauben. Das haben viele gedacht. Aber wir sehen hier in der Ostergeschichte, dass selbst diejenigen, die ganz nah dran sind, die es ganz genau wissen, dass wenn der Herr über Tod und Leben vor ihnen steht, sie ihn nicht erkennen können. Nur weil auf einmal der Auferstandene, den das Grab nicht halten konnte, dir begegnet, glaubst du? Das glaubst du wirklich? Die Bibel erzählt uns eine andere Geschichte, dass selbst diejenigen, die es besser wissen müssten, nicht geglaubt haben, nicht gesehen haben. Sie haben rein gar nichts gesehen. Gar nichts haben sie gesehen. Das war nur ein Typ, der für sie irgendwie ein komisches Individuum, was irgendwie nicht versteht, was hier gerade abgeht. Warum haben sie denn nichts sehen können? Warum wurden ihre Augen gehalten? Ich glaube, sie haben Jesus nicht erkannt, weil ihr Herz gekränkt war. Ihr Herz war erschüttert. Und sie haben sich in ihren Enttäuschungen gesuhlt und in Selbstmitleid gebadet. Ein Zustand, den wir vielleicht auch manchmal kennen. Dass wir so enttäuscht sind von den Dingen, die wir doch so sehr erhofft haben. Und dann sind sie nicht so eingetroffen wie erwartet, so wie wir es uns ausgemalt haben. In diesem Zustand befinden sich diese Jünger. Und dann kommt der lebendige, auferstandene Gott, steht mitten neben ihnen und sie können ihn nicht sehen, weil ihr Herz gekränkt ist. Weil nicht das wahr geworden ist, wie sie sich die Dinge vorgestellt hatten. Ihr Herz ist krank. Und obwohl diese Jünger gerade auf Abwägen sind, sehen wir unseren Jesus, wie er ihnen hinterherläuft. Er mit ihnen in eine Richtung geht, die eigentlich die völlig falsche ist. Da sollen sie nämlich gar nicht hin. Aber unser Jesus geht uns nach. Er geht den beiden nach. Und wir sehen hier in Jesus einen sehr guten Seelsorger. Jemand, der nicht gleich mit dem Hammer kommt, sondern der bereit ist zu hören. Er möchte ihre Geschichte hören. Aber warum überhaupt? Braucht Jesus Informationen? Ist Jesus irgendwas abhanden gekommen, dass er in dieses Gespräch einsteigen müsste? Was können die Jünger ihm erzählen, was er nicht schon weiß? Jesus, warum kommst du nicht einfach zu ihnen und sagst, so, meine Lieben, falscher Weg, 1, 2, 3. Kennst du solche Leute? Sagt jetzt nicht euren Pastor, ja? Falscher Weg, 1, 2, 3, macht Jesus nicht. Jesus bleibt in diesem Modus. Jesus kommt ihrer Enttäuschung nahe und er möchte, dass sie erzählen. Jesus findet es wichtig, dass wir unsere Geschichte erzählen. Jesus findet es wichtig, dass wir unsere Enttäuschung über Jesus ihm erzählen. Die packen dann gleich richtig aus und sagen, wie verzweifelt und wie depressiv sie über diesen Jesus sind. Dass Jesus es zu nichts gebracht hat. Jesus geht mit und hält das aus. Ich weiß nicht, wenn jemand Grund zur Klage hat über dich, ob du das aushalten würdest, die ganze Geschichte. Moment mal, stopp hier. Du siehst das alles ganz, ganz falsch. Red nicht weiter. Jesus möchte in das Gespräch. Jesus geht diesen ganzen Weg. 11 Kilometer. Hört er denen zu? Manchmal gibt es so die Frage, warum sollen wir denn eigentlich beten, wenn Gott schon alles weiß, was wir in unserem Herzen haben? Kennt ihr diese Frage? Wofür dann noch beten? Jesus sagt das doch selber, dass Gott schon weiß, ehe wir bitten, was wir erbeten wollen. Also warum überhaupt? Warum ist das notwendig? Vielleicht kennt ihr den Satz, woher soll ich wissen, was ich denke, wenn ich nicht höre, was ich sage? Noch einmal. Woher soll ich wissen, was ich denke, wenn ich nicht höre, was ich sage? Kennt ihr das manchmal, dass man in verfahrenen Situationen ist und gar nicht so richtig weiß, was in einem schlummert, was einen eigentlich so krass beschäftigt und du brauchst dein Gesprächsgegenüber, um im Erzählen auf den Trichter zu kommen, was ist eigentlich mit mir los? Kennt ihr diese Momente, wo man es vorher nicht greifen konnte, nicht artikulieren konnte und dann braucht es diesen Gesprächspartner, wo ich einfach mal rauslasse und im Erzählen formt sich auf einmal das, was eigentlich in mir schlummert. Gebet ist unter anderem auch dafür da, dass wir wissen, was wir denken, damit wir hören, was wir sagen. Dass wir uns im Klaren werden, was ist eigentlich das, was mich drückt? Gott möchte nicht einfach mit uns im Wagen bleiben, so im Nebel, sondern mach's konkret, nimm dir Zeit. Was ist das, was dich wirklich beschäftigt? Bleib nicht im Allgemeinen, sondern geh mal richtig tief und artikulier diese Dinge. Das ist das eine, wofür das Gespräch mit Jesus wichtig ist. Ist aber nicht das Einzige. Es ist notwendig, mit Jesus zu sprechen, weil es um Beziehung geht. Ihr hört hier von vorne auf, dass Jesus unser König ist, dass er unser Herr ist. Und das ist richtig wahr, Amen. Aber es ist ein König, der in Beziehung mit uns lebt, der die Gedanken und Windungen unseres Herzens kennt. Und er möchte mit ihnen arbeiten. Jesus ist nicht ein Boss oder ein Chef, der einfach Aufträge erteilt und sagt, dein Privates lässt du bitte zu Hause, aber wenn wir miteinander interagieren, dann hast du zu funktionieren, so wie ich es sage. Vielleicht kennt ihr solche Arbeitsbeziehungen. Das Private hat keinen Raum. Das soll draußen bleiben. Das soll uns bitte nicht stören. Jesus ist nicht so. Ja, Jesus hat auch Aufträge, Jesus möchte auch mit dir Dinge auf die Beine stellen, aber er wird niemals an der Seele vorbeigehen und das, was uns auch drückt, was uns Not macht und was uns schwierig ist. Wir haben einen Gott, der uns liebt und der in Beziehung sein will mit uns. Deswegen fragt Jesus hat das an sich nicht nötig, um Informationen zu bekommen, die irgendwie wichtig wären für ihn. Aber er möchte zeigen, du bist mir wichtig. Du zählst. Das, was du denkst, ist nicht egal. Wenn wir weitergehen wollen und ich möchte mit euch weitergehen, dann ist das wichtig, was jetzt gerade da ist. Hier ist es kein beziehungsloser Boss, der ohne Erbarmen wäre, sondern sehr daran interessiert ist, wie es uns geht. Und er ist sich nicht zu schade, sich Zeit zu nehmen, wahrscheinlich über Stunden von diesen zwei Leuten zu hören, was ihn zu schaffen macht, wenn sie über Jesus nachdenken. Ich finde das so heftig. Es sind nicht einfach nur die Probleme da draußen, sondern wir haben Probleme mit Jesus. Und Jesus, wir reden jetzt mit dir darüber. In Jesaja 57, Vers 15 lesen wir im Alten Testament. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligen wohne ich und bei dem der Zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Was für eine wunderbare Spannung. Gott sagt nicht einfach, ich bin nur derjenige, der im Heiligtum in den himmlischen Sphären unterwegs ist und verehrt mich mal schön, schaut auf mich. Ja, das ist wahr und das ist richtig. Das tun wir auch, wenn wir in die Anbetung gehen. Deswegen heben wir unsere Hände zum Himmel. Deswegen schauen wir nach oben, um damit zum Ausdruck zu bringen, Herr, du bist würdig, angebetet zu werden, gelobt zu werden. Mein Herz verschenke ich an dich oder dir? Dich. Wir predigen gemeinsam. Ich verschenke dir mein Herz oder an dich verschenke ich mein Herz. Deutsche Sprache ist schwer. Aber Gott bleibt nicht dabei. Sondern ja, ich bin dort zu finden, aber nicht nur dort. Sondern die Geschöpfe, die ich geschaffen habe, sind manchmal so zerschlagen, so niedergebeugt, so im Staub. Ich registriere das und ich sehe das nicht nur, sondern es beschäftigt mich, dass ich in diese Situation hineingehe. Hast du schon mal einen König gesehen, der so etwas tut? Wo es nicht nur darum geht, eine Audienz zu haben beim Allerhöchsten, sondern der Allerhöchste macht sich selbst auf und geht zu denjenigen, die selber aus eigener Kraft nicht mehr gehen können, um Audienz zu bitten. Was ist, wenn du keine Kraft mehr in dir findest, zu sagen, so jetzt mache ich mich auf und gehe zu dem Großen, zu dem Allerhöchsten, zu dem Erhabenen. Da ist nichts mehr, wo ich mich aufmachen könnte. Bin ich hoffnungslos? Nein. Denn dort, wo ich nicht mehr gehen kann, da ist der Herr bereit zu laufen und zu gehen und zu kommen und zum Zerschlagenen und zum Gebeugten zu gehen. um sie wieder zu beleben. Warum tut er das? Weil es unsere Bestimmung ist, zu leben. Gott hat uns erschaffen und kreiert mit einem Ziel, mit einem Plan, du sollst leben. Und wenn er merkt, dass dieses Leben futsch ist, wenn da kein Leben mehr pulsiert in dir, dann macht es was mit ihm. Unser Gott ist ein eifersüchtiger Gott und er liebt, hat fetten Eifer für seine Geschöpfe und hat ein großes Interesse daran, dass sie zum Leben kommen, dass sie an der Lebensquelle angeschlossen sind und in Gemeinschaft mit ihm zusammen leben. Darum tut er das. Unser Gott ist ein Gott der Liebe. Amen. Was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Heißt es hier. Und auf diese Frage von Jesus herrscht auf einmal völliger Stillstand. Sie blieben niedergeschlagen stehen. Wie interessant. Warum diese Information? Ist ein Weg, den könnten sie einfach gehen. Nee, es ist wichtig für Lukas, der uns das hier aufschreibt. Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Vermutlich waren sie von dieser Frage sowas von entsetzt, dass sie abrupt stehen bleiben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kann mich an ein Gespräch erinnern, was ich mal führte. Bin mit jemandem spazieren gegangen. Und wir haben schon über intensive Dinge gesprochen. Und dann hat mein Gesprächspartner im Spazierengehen eine Sache gesagt, die war so unmöglich. So unmöglich, dass ich auch kein Meter mehr weitergehen konnte. Kein Millimeter gehe ich jetzt weiter. Ich bleib stehen und schau ihn voller Entsetzen an. Was sagst du hier gerade? Bitte, wenn wir die Bibel lesen, dürfen wir nicht irgendwie sie... Das sind echte Anliegen, die diese Menschen haben. Du kennst vielleicht solche Situationen, wo es auf einmal ins Stocken gerät und du förmlich stolperst über diese Situation und es alles von dir abverlangt, alles von dir fordert. Mit solchen Menschen haben wir es zu tun. So wie du und ich, die völlig am Ende und völlig fertig sind und denken, hat er sie noch alle? Ist er verrückt geworden? Das heißt, dass die Jünger niedergeschlagen sind. Du kannst auch übersetzen, dass sie missmutig, betrübt, düster, traurig sind. Und sie schildern ihre Enttäuschung über Jesus. Und Jesus hört ihnen geduldig zu und ist aufmerksam. Was denn? Was ist denn geschehen? Vers 19. Und sie sprachen zu ihm. Na, das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, wohlgemerkt, war mächtig im Werk und im Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch auch bei alledem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagen, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. Kann man ja nicht einfach so stehen lassen, wenn die Frauen das so sagen. Ihn aber sahen sie nicht. Ich finde das der Oberhammer, was sie hier erzählen. Dass sie beim Reden eigentlich nicht merken, dass sie ein großes Problem haben. Also es ist der entscheidende Tag. Jesus hat immer wieder gesagt, Tag 3. Musst dir nicht viel merken, Jünger. Als Nachfolger Jesu brauchst du keinen akademischen Grad in Theologie, sondern nur einfache Basics, der dritte Tag. Ihr müsst nur bis 3 zählen können. Das ist der Tag, wo etwas Außerordentliches geschehen wird, meine Jünger. Und plötzlich, am dritten Tag, kommen Frauen und erzählen ungewöhnliche Dinge. Außerordentliches ist geschehen an diesem dritten Tag. In der Regel könnte man irgendwie sagen, jetzt könnte Hoffnung aufkeimen. Es ist eigentlich der perfekte Ausgangspunkt zu sagen, hey Leute, Es ist was in Bewegung. Wir haben bis drei gezählt und jetzt geht's los. Die Frauen haben es erzählt, aber komm, lassen wir das mal beiseite. Andere haben das nochmal verifiziert. Und es stimmt tatsächlich. Da ist etwas in Bewegung gekommen. Und statt sich nochmal selber zu überzeugen vom leeren Grab, zu sagen, okay, ich möchte es mit meinen eigenen Augen sehen. Ich möchte sehen, dass Jesus da auf einmal nicht mehr ist, obwohl er ja schwerst bewacht wurde, sehen sie keine Notwendigkeit darin, sich zum Grab aufzumachen. Es scheint ihnen naheliegender, am dritten Tag, obwohl plötzlich wundersame Dinge geschehen, scheint es ihnen nachvollziehbarer zu sein, sich 11 Kilometer von Jerusalem zu entfernen, anstatt ein paar wenige 100 Meter zu laufen und zu diesem Grab zu gehen und einfach mal den Tag abzuwarten, was da vielleicht noch kommen könnte. Nein, es ist naheliegender, 11 Kilometer Fußmarsch weg. Was ist mit denen los? Es ist so unglaublich irrational. Ich weiß nicht, wenn du in Erwartung bist, in Hoffnung irgendwie, dass irgendetwas passiert, da sind ja so Christen dann schnell dabei, alles, was ihnen begegnet am Tag, irgendwie als Zeichen Gottes dann irgendwie zu deuten. Kennt ihr das? Ich will eine Antwort vom Herrn und auf einmal sehe ich eine Wolkenkonstellation, die könnte mir vielleicht irgendetwas sagen, vielleicht kennt ihr sowas. Dann versuchen wir aus allem irgendwie einen Sinn zu erschließen für uns jetzt. Aber diese zwei sind noch nicht einmal in der Lage, die offensichtlichen Zeichen der Hoffnung entsprechend zu deuten. Und das sind keine Wolkenkonstellationen gewesen, sondern was Entscheidendes sind sie nicht in der Lage zu. Sie sind nicht in der Lage dazu, das zu registrieren, auf sich wirken zu lassen und sich mal ein paar Fragen zu stellen und vielleicht nochmal Hoffnung zu schöpfen. Was lähmt denn die beiden? Die Jünger konzentrieren sich in dem, was sie hier sagen, auf die Verfehlung von anderen und auf die Enttäuschung über Jesus. Es heißt ja, Jesus der Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Wort, im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten, wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Also Jesus hat es nicht gebracht. Und die anderen, die haben Fehler gemacht. Die anderen waren böse. Die anderen haben unser Lebenswerk zerstört. Sie schauen die ganze Zeit irgendwo anders hin. Aber keine Sekunde haben sie sich selber im Verdacht, ob etwas bei ihnen schief liegt. Das sind die anderen. Aber wie schaut's mit dir aus? Hast du dich nicht mal gefragt, ob an diesem Tag etwas anderes bei dir dran wäre? Hast du dich mal irgendwie im Verdacht, dass bei dir etwas krumm ist und schief und nicht nur bei den anderen? Ein alter Bibellehrer, Alfred Christlieb, ist ein schöner Nachname, oder, für einen Pfarrer? Christlieb schreibt, wie gut wäre es, wenn manches betrübte Herz sich von Jesus anleiten ließe, nicht auf fremde Schuld, sondern auf den Glaubensmangel im eigenen Herzen zu achten. Sie können nichts deuten, weil sie die ganze Zeit auf andere schauen und nicht mal ihr Herz vor Gott scannen. Aber Jesus möchte mit ihnen gleich nicht über die anderen sprechen, sondern er schaut in dein Herz hinein. Das ist ein persönlicher Gott. Unser Gott ist ein Gott der Beziehung. Wir haben bis hierhin gesehen, dass Jesus sehr mitfühlend ist, oder? Dass er sehr nahbar ist. Jesus ist sehr geduldig, voller Mitgefühl, doch wenn wir ehrlich zu Jesus sind, müssen wir auch damit rechnen, dass Jesus ehrlich zu uns ist. Jesus ist kein Wischiwaschi-Gott, sondern er wird jetzt gleich anfangen zu reden. Und das hat es auch in sich, soll sie nämlich zum Aufwecken bringen. Jesus sprach zu ihnen: Ihr Unverständigen,
Ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Muss denn nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Jesus korrigiert den Fokus dieser Jünger. Die Jünger schauen die ganze Zeit auf die Probleme, die da draußen sind. Und Jesus korrigiert es: Bei euch ist ein Problem, meine Lieben. Ihr habt jetzt gelernt, ich bin mitfühlend, geduldig, ich bin bei euch, ich liebe euch, ich gehe mit euch. Aber es kommt der Moment, wo auch Tacheles geredet wird. Wo auch sehr konkret in dein Leben hineingesprochen wird. Wo die unangenehmen Dinge aufgedeckt werden. Denn da ist etwas in deinem Herzen, was dort nicht hingehört. Dein Herz ist träge zu glauben. Hör auf die anderen zu schauen, die anderen verantwortlich zu machen für das, für die Situation, in der du gerade steckst, sondern lass uns mal schauen, wie es um dich steht. Das ist ein packender Moment. Das ist auch ein Moment, vor dem viele Menschen fliehen, vor dem sie auch Angst haben. Aber es ist ein wichtiger Moment, wenn wir Heilung erleben wollen. Wenn wir Gottes Kraft erleben wollen, müssen wir uns diesen Moment stellen. Ja, sei authentisch und ehrlich mit deinem Gott, aber rechne damit, dass auch Gott mit dir aufrichtig und ehrlich ist. Wenn du das nicht möchtest, dann frage ich mich, was suchst du? Wen suchst du? Suchst du eine obere Instanz, die dich die ganze Zeit selbst bestätigt und sagt, dass alles recht ist, alles gut und dich einfach nur in Ruhe lässt? Glaubst du, dass das Liebe ist? Wenn Gott sich dazu entscheidet, dich einfach deinen Weg laufen zu lassen, ohne auch Wegweisung zu geben und den Finger in die Wunde zu legen? Ich sag euch, ein Gott, der so handeln würde, würde uns nicht lieben. Ein Gott, der liebt, benennt das Falsche und benennt das Richtige. Er kann unterscheiden zwischen Fluch und Segen. Und wir sind ihm so wichtig, dass er die Dinge auch offenlegt. Und so wissen wir alle, auch in der Erziehung mit Eltern und Kindern, dass Eltern die Verantwortung haben, ihre Kinder auch an die Seite zu nehmen, zuzuhören. Und manchmal weißt du auch schon in der Erziehung, was dein Kind durchmacht, was es erzählen wird. Du nimmst dir Zeit, komm, pack aus und dann sprichst du Licht in die Dunkelheit. Aber wenn Eltern das nicht tun, was ist das für eine Liebe? Und was wird aus diesen Kindern? Wenn du sie einfach nur machen lässt. Nun sind wir menschliche Eltern auch sehr fehlerhaft und versagen. Aber unser Vater im Himmel nicht. Er weiß ganz genau, wie er uns nehmen kann. Er kennt genau die Dosis, die wir vertragen können. Und überfordert uns auch an diesen Dingen nicht. Er gibt uns so viel, wie wir auch in diesem Augenblick fassen können. Manchmal wünsche ich mir, Herr, komm, ich bin jetzt schon so lange mit dir unterwegs. Du könntest doch jetzt einfach mal das ganze Register rausholen und alles offen hinlegen, damit ich weiß, woran ich bin, dass ich weiß, wo die Schatten in meinem Leben sind, dass ich jetzt auf einmal alles verändern kann. Preist den Herrn, dass er es nicht tut. Und so geht er einen Weg mit mir und Jahr für Jahr kommen neue Dinge ans Licht. Denke ich, wow, okay, Herr, das hast du bislang verheimlicht. Aber er weiß, dass wir tragen können. Und er spricht Wahrheit dort, wo wir in Selbstbetrug verstrickt sind. Jesus setzt den richtigen Fokus. Dein Herz, mein Freund, braucht Heilung. Und Jesus macht, indem er anfängt, mit ihnen zu sprechen und auch zu erklären, macht er ihnen klar, ihr versinkt in Enttäuschung und Verzweiflung aus einem Grund, weil ihr keinen Anker im Wort Gottes habt. Was Jesus macht, ist, dass er eine geballte Bibelstunde in 11 Kilometern mit ihnen durchführt. Er geht mit ihnen durchs Alte Testament und zeigt ihnen, hier, das lesen wir dort, Das lesen wir dort. Das lesen wir dort. Und er fängt an, das, was in Gottes Wort steht, auf ihr Herz anzuwenden. Dass sie das in einem neuen Licht sehen. Und sie sollten ganz tief baden, nicht in Selbstmitleid, sondern in Gottes Verheißungen, in Gottes Versprechen, in die Pläne Gottes, die er dargelegt hat, dass wir sie schwarz auf weiß lesen können. Und Jesus greift diese Dinge und zeigt, das alles wurde vorhergesagt, dass Jesus Christus kommen musste, um dich zu befreien, um dein Herz zu heilen. Veranker dich in den biblischen Wahrheiten. Sie sind ein Segen und ein Geschenk für dich persönlich. Und für Nationen und für den ganzen Erdball, dort, wo die Prinzipien Gottes gesehen werden, ausgelebt werden, merkst du, dass Segen gedeiht. Und er macht es mit seinen Jüngern und geht volle Kanne dort rein und möchte einen großen Anker in die Bibel setzen. Hier findet ihr Halt und hier erkennt ihr auch den Sinn eurer Existenz. Und die biblische Wahrheit wird euch die Kraft geben, mit den Enttäuschungen, mit den Verzweiflungen umzugehen, in denen ihr gerade steckt. Mit dem, was um euch herum ist und was euer Herz angreift. Euer Herz braucht einen Schutz, einen Panzer. Den findet ihr aber nur dann, wenn ihr den Schutz Gottes auch nehmt und ihn in euer Herz fallen lasst. Aber ansonsten seid ihr ausgeliefert. Bleibt nur in eurem eigenen Denken. Aber nehmt doch die Weisheit an, die Gott gegeben hat. Statt Depri-Ping-Pong zu spielen, hat Jesus etwas Besseres. Er nimmt die Bibel in die Hand. Er hatte sie sicherlich nicht in der Hand, sondern hat aus dem Gedächtnis zitiert. Aber er nimmt die biblischen Wahrheiten und präsentiert sie und sagt, das ist die Medizin für dein krankes Herz. Das ist das, was du brauchst. Das ist das, was du nötig hast. Versenke dich dort tief hinein. Einige Christen gleichen diesen Jüngern. Sie wissen von Gott, ja. Sie hören auch Predigten, ja. Aber ihr Herzensanker ist nicht in der Bibel drin, dass sie aus diesen Wahrheiten auch Nutzen ziehen können für sich. Aber wenn du anfängst, die Bibel sprechen zu lassen, diese Gedanken über deine Gedanken zu stellen, dann wirst du beim Bibellesen, wirst du Jesus selber groß sehen, dass er gut ist, dass er treu ist, dass er liebt und dass er dein Herz erneuern möchte, beleben möchte, dir Freude, Frieden geben möchte. Ein Frieden, den nur Gott geben kann, nicht den die Welt uns bietet, sondern etwas, was beständig ist, was ewig bleibt. Und was auch in den Schwierigkeiten dir einen Halt gibt, auch wenn es hart ist. Hey, und ich kenne einige Christen, die trifft es in diesem Leben heftig hart. Aber heftig hart. Wo ich manchmal denke, Herr, wie lange noch muss dieser Bruder oder diese Schwester so heftig leiden? Und von denen kenne ich einige, die sind echt fest unterwegs, trotz der Widrigkeiten. Und die, die stehen bleiben, haben eine Gemeinsamkeit. Sie haben das Wort Gottes in ihrem Herzen und sie kennen Jesus Christus persönlich. Das gibt ihnen Halt in der Not. Christen erleben, und das ist wichtig, dass wir uns in dieser Ostergeschichte auch damit konfrontieren lassen, Christen erleben Niederschläge. Christen erleben Verzweiflung. Christen erleben, dass Träume, die sie träumen, auf einmal geplatzt sind. Ostern ist jetzt hier nicht eine Botschaft, hey, das, was du dir in deinem Herzen wünschst, das wird alles wahr werden, dafür ist Jesus da. Nee, Vorstellungen werden auf einmal neu sortiert und Dinge kommen anders als gedacht. Es heißt in Psalm 34, Vers 20, vielfältig sind die Nöte des Gerechten. Vielfältig sind die Nöte des Gerechten.
Da gibt es eine ganze Menge, was schwierig ist. Doch Christen, die sich in der Bibel verankern, lernen Gott kennen, wie er wirklich ist. Und lernen auch, in Jesus einen Anker zu finden, der sie hält, der sie beschützt, der ihnen Glauben gibt, Hoffnung, die irrational ist und dennoch beständig ist. Und deswegen ist es Jesus so wichtig, da hineinzugehen. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangen, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Lies die Bibel, entdecke Jesus, wie er ist, sieh seine Treue und fasse Glauben daran, dass er das auch in deinem Leben wahrhaben möchte. Ab Vers 28 lesen wir die letzten Verse. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn. Und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die 11 und die, die mit ihnen waren, versammelt. Die sagten, der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war am Brechen des Brotes. Lasst uns zum Schluss kommen. Ich finde interessant, dass Jesus auf dem Weg ihnen erzählt, aber erst daheim sich ihnen offenbart. Erst ganz zum Schluss werden ihre Augen geöffnet, dass sie Jesus erkennen können. Und ich habe mich so gefragt, eigentlich hat er doch schon auf dem Weg ihnen alles erklärt, hat ihnen die Bibel geöffnet. Er hat ihnen erzählt, ungefähr so, wie wir das jetzt hier machen. Ich möchte mich nicht mit Jesus vergleichen, ja, nicht dieselbe Liga. Aber er hat vom Wort Gottes erzählt und sie sagen, brannte nicht unser Herz? Ich liebe diese Passage. Oh, da war eine Flamme, da war ein Feuer, da ging's heiß in uns durch, als dieser Jesus angefangen hat zu erzählen von dem, was wir hier lesen. Auf einmal hat es Sinn ergeben und mein Herz wurde in Brand gesetzt für das. Das war aber nicht der Moment, wo sie Jesus erkannt haben. Habt ihr gemerkt, ne? Erst später. Aber warum nicht? Das ist doch eigentlich der beste Moment, wo sie jetzt, wo sie alles hören, ihr Herz anfängt so zu pulsieren, wo jetzt Jesus ihnen offenbar sein sollte und sie erkennen, jetzt sind wir durchgebrochen. Jetzt haben wir die Ewigkeit gesehen, geschmeckt und sie gehört uns. Das ist nicht der Moment. Jesus wartet. Es ist nicht der richtige Moment. Denn nachdem er ihr Herz zum Brennen gebracht hat, heißt es, und sie näherten sich dem Dorf, Vers 28, wohin sie gingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Hier ist es auf dem Weg, er gibt ihnen die Packung des Wortes Gottes, eine lebendige Hoffnung, und ihr Herz wird erreicht, und dann tut er so, als hier ist es echt klasse. Stellt sich so, ich gehe jetzt weiter, und ihr? Jetzt sind die Jünger herausgefordert. Wir merken, das macht etwas mit uns, was wir hören. Diese Botschaft lässt mich nicht kalt, sie berührt mein Herz, das reicht aber nicht. Viele hören diese Botschaft. Viele hören die Wahrheit über Jesus Christus, merken auch in ihrem Herzen, da ist Wahrheit drinne. Das ist etwas, was mir wirklich Halt geben kann. Das ist etwas, was mein Leben verändern kann. Aber
Sie erkennen Jesus nicht voll und ganz. Diese Jünger später schon, warum? Sie haben der Flamme, die sie in ihrem Herzen in diesem Augenblick erfahren haben, haben sie Raum gegeben. Das ist der entscheidende Punkt. Sie geben dem, was ihr Herz zum Pulsieren bringt, geben Raum. Jesus stellt sich so, als wollte er weitergehen und sie sagen, bleibe bei uns. Bleibe bei uns. Du musst mit uns kommen. Dich brauche ich bei mir. Ich möchte dich nicht mehr loslassen, sondern du bist jetzt ab sofort mein Ein und Alles. Zieh nicht weiter. Dieses kurze Aufflammen, das ist mir nicht genug. Ich möchte dieses Feuer in meinem Leben haben. Und ich möchte, dass sich dieses Brennen ausbreitet in meinem Leben. Geh nicht weg. Zieh nicht weiter. Und ich bin nicht bereit, einen Meter ohne dich zu gehen, sondern ich möchte dich mit mir haben. Ich möchte dich bei mir haben. Ich möchte dich in mir haben. Ich will das nicht mehr loslassen. Und somit ist Ostern auch diese Herausforderung für uns, wenn wir die Botschaft hören, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Worte hörst aus der Bibel, ob es eine Resonanz gibt in deinem Herzen, ob du auch einen Funken spürst, ein Brennen, ein Ziehen. Wenn du das erfährst, dann ist das noch nicht genug. Es einfach nur so zu registrieren, ist nicht genug. Das Entscheidende ist, und dass du diesem brennenden Raum gibst in deinem Leben. Und dass du, so wie es hier heißt, dass du Jesus nötigst. Bleib hier. Ich will ab sofort mit dir und nicht ohne dich. Wer das tut, der wird das Wunder von Ostern erleben. Wird auf einmal den Auferstandenen erkennen. Wird die Signifikanz erkennen und das wird das Leben komplett auf den Kopf stellen. Nichts mehr wird so sein wie vorher. Eben gerade. Es wird dunkel. Wir können nicht mehr weiterziehen. Komm nach Hause. Komm zu uns nach Hause. Bleibe bei uns. Auf einmal ist Jesus da. Er ist voll präsent. Und er zieht in ihre Herzen ein, sodass sie sagen, wir müssen jetzt nach Jerusalem. Moment, es ist später geworden. Es ist noch dunkler geworden. Das ist jetzt alles egal. Es gibt nur noch eins, was zählt. Menschen müssen erkennen, dass dieser Jesus wirklich lebt. Lass ihn ein. Gib ihm Raum. Wenn du diese Flamme verspürst, wenn du die Bibel hörst, dann lass es nicht bei dem punktuellen Ereignis, sondern nötige Jesus, dass er bei dir bleibt. Amen.